Wie schön, dass du heute mit dabei bist. Heute gibt es nämlich eine ganz besondere Podcast-Folge und zwar eine Single-Podcast-Folge von mir. Und ich habe mir überlegt, es kommen immer wieder so viele Fragen zum Thema Beckenboden. Und in meiner Praxis habe ich ja auch eigene Beckenbodensprechstunden und ich dachte, das ganze Format werde ich jetzt mal hier in unserem Podcast integrieren. Und das ist die erste Beckenbodensprechstunde, die es quasi hier in unserem Podcast gibt. Dafür habt ihr mir Fragen geschickt auf unserem Instagram-Kanal in der Story und ich habe euch gesagt, dass ich davon einige hier beantworten werde und ich habe mir 5 echt super tolle Fragen von euch rausgesucht. Es ist querbeet was dabei von Schwangerschaft, Rückbildung, aber auch allgemein zum Thema Beckenboden, was ihr ja für euer Leben auch braucht. Und vielleicht habt ihr es auch schon gehört, dass Katharina und ich nächstes Jahr unser Buch endlich auf den Markt bringen dürfen. Wir schreiben gerade ganz, ganz fleißig an unserem Beckenbodenratgeber und freuen uns schon so, so sehr, dass wir dieses Tabu endlich brechen dürfen und da ganz viele Informationen für euch bereitstellen und Übungen und Tipps und Tricks und ja, einfach damit ihr auch die Möglichkeit habt, die Hilfe zu bekommen, die ihr braucht und wisst, ja, was mit euch eigentlich los ist, weil es ja doch immer noch so ist, dass das Beckenbodenthema ein großes Tabu ist, auch bei Fachärztinnen, Hebammen und sonstigem Fachpersonal. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass dich das Thema interessiert und dass du heute mit zuhören möchtest und bestimmt wirst auch du ganz viel Wissen aus dieser Folge für dich mitnehmen. Herzlich willkommen bei Mama Academy, dein Expertinnen-Podcast vom Mama werden über das Mama sein zum Frau bleiben. Hier dreht sich alles um die Schwangerschaft, Rückbildung, Beckenbodengesundheit und Mindfulness im Crazy Mama Alltag mit Frauenärztin Dr. Rike Herrmann und Katharina Charizet. Starte auch schon direkt mit der ersten Frage und die betrifft eigentlich den Beckenboden allgemein, also egal ob du gerade schwanger bist, ob dein Baby schon ein paar Monate oder Jahre auf der Welt ist oder du vielleicht auch noch gar nicht schwanger warst, denn das Thema verspannter Beckenboden, dazu haben wir auch eine eigene Podcast-Folge, ist doch etwas, was ich auch in der Praxis feststelle, immer häufiger vorkommt und womit viele Frauen gar nicht rechnen, wenn sie Probleme mit dem Beckenboden haben, dass der vielleicht auch verspannt sein könnte, weil er ja auch ähnliche Beschwerden macht wie ein schwacher Beckenboden oder sie können ihre Symptome gar nicht zuordnen und sind dann auch immer total erstaunt, wenn ich nach dem Beckenboden gucke und sage, ja, der ist verspannt und die Problematiken rühren daher, gerade auch was das Thema Schmerzen angeht. Aber insbesondere für die Schwangerschaft und für die Geburt, dann ist ein Beckenboden sehr, sehr wichtig, der auch loslassen kann. Und die Frage war, wie kann ich selbst kontrollieren, ob ich meinen Beckenboden entspannen kann? Und ja, wenn wir den Beckenboden selbst anspannen und er relativ kräftig ist oder wir das gut beherrschen, können wir ja auch spüren, dass sich etwas bewegt in unserem ja, Unterbauch beziehungsweise so zwischen den Beinen. Da spüren wir schön die Bewegung und die Entspannung ist gar nicht so leicht zu spüren. Gerade in der Schwangerschaft, wenn das Gewebe auch vielleicht ein bisschen ödematöser ist, also Wassereinlagerungen da sind, alles so ein bisschen geschwollen ist, dann ist das noch schwieriger zu tasten. Dabei ist es aber super wichtig, gerade in der Austreibungsperiode am Ende oder Austrittsphase der Geburt, wenn das Baby dann wirklich den Beckenboden passiert, da zu entspannen. Und da gibt es tatsächlich auch Studien, die uns zeigen, dass viele Frauen eben während sie pressen oder schieben am Ende den Beckenboden reflektorisch anspannen und damit dem Kind ein Geburtshindernis darstellen. Und das wäre dann natürlich ja, kontraproduktiv und kann auch das Risiko für Beckenbodenverletzungen unter der Geburt erhöhen. Deswegen ist es besonders wichtig zu schauen, dass der Beckenboden auch gut entspannen kann. Und ja, der einfachste Weg tatsächlich ist es, selbst einmal zu tasten. Wahrscheinlich hattest du schon mal in deinem Leben einen verspannten Nacken oder irgendwo anders eine verspannte Muskulatur und weißt, wie sich das ungefähr anfühlt. Und ein verspannter Beckenboden fühlt sich nicht anders an. Vielleicht hattest du auch schon immer mal Beschwerden beim Geschlechtsverkehr und hast gespürt, oh, ich habe so leichte Schmerzen. Das kann so ein Zeichen sein für eine Beckenbodenverspannung. Um aber einmal zu schauen, ob du bewusst auch entspannen kannst, ist es das Einfachste, selbst danach zu tasten. Also deine Finger tatsächlich einfach mal ordentlich waschen und dann vaginal einführen. Und kurz hinter dem Vaginaleingang rechts und links liegt schon der Levatormuskel, der größte Beckenbodenmuskel. Und da kannst du einmal deinen Finger drauflegen und selber mal drauf drücken und gucken, tut dir das weh oder kommst du da ganz weich ins Gewebe rein, so ein bisschen so, als würdest du so in deinen Daumenballen drücken. Aber gerade eben das Thema, wenn dir das weh tut oder wenn du das Gefühl hast, du führst deinen Finger ein und der ist ganz, ganz fest umklammert, dann ist der Beckenboden schon eher verspannt. Und wenn du jetzt aber gucken möchtest, ob du ganz bewusst auch entspannen kannst, ist das Einfachste wirklich, den Finger einzuführen, einmal den Beckenboden anzuspannen und dann mal ganz bewusst loszulassen und zu gucken, ob du dann auch diese Spannung wieder lösen kannst, die du da gerade eben aufgebaut hast. Und in der Schwangerschaft ist es dann natürlich wichtig, wenn man schiebt, also du kannst selber einfach mal so ein bisschen drücken, als würdest du auf die Toilette gehen und mal schauen, was passiert denn da. Spannst du dagegen mit deinem Muskel oder bleibt der so weich und entspannt? Ganz, ganz toll üben kannst du das auch mit Yoga-Übungen. Wir haben ja auch in unserem Beckenboden-Intensivkurs für die Schwangerschaft. Dort legen wir ja wirklich den Schwerpunkt auch auf das bewusste Wahrnehmen und Steuern. Also neben der Kräftigung steht vor allem auch die Entspannung im Mittelpunkt. Da haben wir ganz, ganz viele Übungen, die wir dir zeigen und wie wir dich auch dahingehend anleiten. Und eine von diesen tollen Übungen ist zum Beispiel, dich in die Kindsposition aus dem Yoga zu legen und dann mal dir vorzustellen, dass du dein Becken mit bei der Einatmung wirklich mit der Luft füllen möchtest, also wirklich ganz, ganz weit wirst im Becken. Das ist eine ganz tolle Übung, um den Beckenboden zu entspannen und dann mit der Ausatmung sanft wieder zusammenziehen. Und dann spürst du auch richtig diese Entspannung. Also wenn du noch so ein bisschen Hemmung hast, selber nach deinem Beckenboden zu tasten, wäre das auch eine super Übung, um mal zu spüren, ob du die Entspannung auch fühlen kannst. Ja, und dann gehen wir auch gerne mal direkt weiter. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass ein Anspannen des Beckenbodens unter der Geburt auch das Risiko erhöhen kann, dass es zu Beckenbodenschäden kommt und darunter vor allem die sogenannte Levator-Avulsion. Und was das genau ist, werde ich dir jetzt mal erklären, denn ich hatte eben schon gesagt, der Levatormuskel ist einer der größten Muskel, eigentlich besteht er aus verschiedenen kleinen Muskeln, wird aber als Levator dann zusammengefasst und das ist die innerste Beckenbodenschicht und das ist auch die, die wirklich unter der Geburt am meisten belastet wird und sich am meisten dehnen muss. Über das Dreifache seiner Länge muss dieser Beckenbodenmuskel sich dehnen. Das ist eine extreme Leistung. Wenn wir uns mal überlegen, unsere Bizepsmuskel würde sich auf die dreifache Länge dehnen müssen, das wäre schon echt ganz schön viel. Und der Levatormuskel ist eben ja untypischerweise nicht über eine Sehne am Knochen verankert, sondern relativ direkt mit seinen Muskelfasern. Und zwar am Schambein vorne und auch über die Seiten bis zum Sitzbeinhöckern, aber die sensibelste Zone und die auch unter der Geburt tatsächlich häufig einen Schaden bekommt, ist die Stelle am Schambein. Und dort wird nämlich unter der Geburt die größte Belastung sein. Das heißt, wenn das kindliche Köpfchen durchtritt, ist diese Zone des Muskels extrem belastet, gespannt und dadurch, dass sie eben nicht über eine Sehne ansetzt, der Muskel kann der leicht ausreißen aus dem Knochen. Es hört sich immer total brutal an und auch wenn ich meine Patientinnen in meiner Praxis dahingehend untersuche, ich kann das mit einem 3D-Ultraschall machen, dann muss ich mir auch immer vorher überlegen, wie treffe ich jetzt die perfekte Wortwahl, weil das klingt natürlich eben sehr brutal, Beckenbodenabriss. Der Beckenboden reißt aber nicht komplett ab. Du kannst dir vorstellen, es ist wie ein Fächer und ein Teil des Fächers ist eben nicht mehr am Knochen verankert. Das heißt, die restlichen Muskelfasern müssen dann dementsprechend kompensieren, das heißt stärker auch arbeiten, um das auszugleichen. Und ich wurde gebeten, eben bei dieser Frage, ob ich Fakten über diese Levator-Avulsion nennen kann. Und ich habe dir ja schon einiges gerade erzählt. Und was wir mittlerweile aber erst wissen, ist, dass wenn eine Frau eine Levator-Avulsion erlitten hat, und das sind tatsächlich 20-30% der Frauen nach einer vaginalen Geburt, haben erstmal nicht alle Beschwerden. Das ist schon mal ganz wichtig. Wir wissen, dass das Risiko, langfristig im Leben eine Organsenkung zu bekommen, etwas höher ist und dass man sowas wissen muss, wenn irgendwann mal die Frau operiert wurde, damit man das in die OP-Planung mit einbezieht, denn das Risiko, dass Beschwerden wieder auftreten nach einer OP, ist etwas erhöht. Genau. Wir können uns aber auch überlegen, naja, wenn ein Teil des Muskels nicht mehr richtig arbeiten kann, dann haben wir wahrscheinlich insgesamt einfach eine etwas schwächere Muskelkraft. Bei der Inkontinenz hat die Levatoavulsion zum Beispiel nicht so eine große Funktion, kann natürlich insgesamt, wenn es weniger Muskelkraft ist, einen kleinen Teil dazu beitragen, dass es vielleicht etwas gehäufter vorkommt. Aber es ist doch eher so, dass es bei den Organsenkungen mehr eine Rolle spielt. Der Levator ja auch eine der Hauptverantwortung dafür ist, dass unsere Organe an Ort und Stelle bleiben. Und ja, viele Frauen spüren das. Sie können auch, wenn man ein gutes Körpergefühl hat und einen relativ kräftigen Beckenboden, kann man auch spüren, dass die eine Seite nicht ganz so gut reagiert wie die andere Seite. Es kann auch sein, dass man vermehrt ein Schweregefühl hat, eigentlich gar keine Organsenkung wirklich, aber man spürt einfach, dass es so ein Schweregefühl gibt, wenn man lange läuft. Auch das wäre so ein Symptom von der Levatoravulsion. Und was ich auf jeden Fall empfehlen würde, wäre immer das Tragen eines Pessars, auch gerade in der Rückbildungsphase, damit das ganze Gewebe sich gut regenerieren kann und natürlich den Beckenboden gut zu trainieren, damit der restliche Muskel eben das Ganze auch gut kompensieren kann. Ja, von den Levator-Avulsionen gehen wir noch mal ein bisschen weiter nach der Geburt. Ja, mich wurde gefragt, ob ich mal so ein bisschen was erzählen könnte zum Thema Stillen und Beckenboden oder auch wie Sport in der Stillzeit zu treiben ist, ohne den Beckenboden zu belasten. Das waren zwei Fragen, die ich gerne mal so ein bisschen zusammenfasse. Also viele Frauen kommen schon mit, wenn sie bei mir in der Praxis sind, mit dem Gefühl, okay, ich still ja noch. Also es ist ja auch noch so, dass ich noch stille und dass das ja vielleicht noch alles gar nicht so schlimm ist, weil wenn ich erstmal abstille, wird alles gut. Ja, während der Stillzeit sind wir im Östrogenmangel meistens. Also es gibt auch Frauen, die kriegen relativ schnell wieder ihre Periode. Das heißt, sie haben auch zyklische Schwankungen, sie haben wieder Östrogen in ihrem Körper, was natürlich das Bindegewebe auch wieder strafft und kräftigt. Auch der Beckenbodenmuskel ist hormonabhängig. Und die Stillhormone können ein bisschen dazu führen, dass das Gewebe weicher ist. Aber wie gesagt, wenn man wieder seine Periode hat, hat man da nicht die extremen Veränderungen auch zu erwarten. Ne? Und allgemein auch das Abstillen. Man wird etwas spüren, dass der Körper so ein bisschen stabiler wird. Aber große Senkungen, große Beckenbodenschwächen, die werden nicht durchs Abstillen weggehen. Das muss man sich einfach erstmal ganz doll bewusst machen. Und wenn ich jetzt sage, also natürlich sollte man auch in der Stillzeit deswegen seinen Beckenboden unbedingt trainieren und versuchen auch diese Schwäche, die ja vor allem eher auch im Bindegewebe da ist, wo es alles ein bisschen weicher ist, flexibler ist, muskulär auszugleichen und das sich natürlich dann auch beibehalten. Aber das ist so ein bisschen der Unterschied. Also dass wir, wenn wir stillen und keine Periodenblutung haben, eben so lange auch massiv im Östrogenmangel sind, so ein bisschen wie in den Wechseljahren. Und da wissen es ja alle, da wird das Bindegewebe schwächer. Und das haben wir halt vorübergehend auch in der Stillzeit. Dann gibt es noch so andere Hormone, die ausgeschüttet werden, die so ein bisschen das Gewebe weicher machen. Aber die haben halt nicht so den riesen Einfluss, wie das viele Frauen denken. Und wie soll man jetzt Sport treiben in der Stillzeit? Also ich würde vor allem mal dieses in der Stillzeit so ein bisschen ausklammern, sondern wie soll ich Sport treiben nach der Geburt? Und wenn das Gewebe natürlich noch ein bisschen weicher ist und wir uns instabil fühlen, dann würde ich auf jeden Fall Sportarten vermeiden, die verletzungsanfällig sind, weil wir auch schneller umknicken können, uns schneller eben verletzen können, wenn unsere Bänder nicht so fest, unsere Gelenke so festhalten können. Und ganz wichtig eben, wenn man auch spürt, ich bin noch nicht so stabil, ja, das Bindegewebe, das können wir nicht willentlich steuern. Das heißt, wenn ich Sport treibe mit großen Belastungen, die wie High-Impact-Belastung, so fassen wir das immer gerne zusammen. Das heißt, wenn wir auf den Boden aufkommen, wie zum Beispiel beim Springen, und das damit meine ich nicht nur Trampolinspringen, sondern vielleicht auch Ballsportarten, Volleyball spielen oder aber auch das Joggen, sind natürlich immer bei jedem Aufprall Extrembelastungen für unseren Körper. Und ich sage bewusst nicht nur für unseren Beckenboden, sondern auch für das Bindegewebe. Und das Bindegewebe hält eben auch die Organe an Ort und Stelle. Und wenn wir da eben noch sehr weich sind und nicht so viel Gegenspannung im Bindegewebe haben, können wir da auch einen Schaden draufsetzen, wo noch keiner ist. Das müssen wir uns bewusst machen. Deswegen empfehle ich allen Frauen, bei solchen Belastungen nach der Geburt auf jeden Fall ein Pessar zu tragen und erstmal dafür zu sorgen, dass der Muskel stabil ist und das auch auffangen kann. Und das braucht einfach Zeit. Ganz am Anfang habe ich ja gesagt, der Beckenboden ist massiv gedehnt nach einer vaginalen Geburt, aber auch die Schwangerschaft alleine, also auch wenn du einen Kaiserschnitt hast, belastet es unser Bindegewebe. Denn 10 Monate ein Baby tragen zum einen, aber auch 10 Monate ein Hormoneinfluss, der auf unser Bindegewebe wirkt. Es soll alles weicher werden, es soll alles etwas mobiler werden, damit das Kind geplant eigentlich, sage ich mal, vaginal auf die Welt kommt. Also auch wenn du einen Kaiserschnitt hast, ist eine Belastung da und es braucht Zeit, dass sich das Ganze zurückbildet. Und deswegen empfehlen wir auf jeden Fall Übungen, die deine Körpermitte stärken. Und das sind natürlich Übungen für den Beckenboden, die im Liegen vor allem vielleicht am Anfang stattfinden und für die tiefe Bauchmuskulatur und dann aber auch gut im Stehen durchgeführt werden können oder im Vierfüßlerstand später, aber so, dass eben keine Sprungübungen mit dabei sind. Wir haben ja unseren Postpartum Beckenboden-Intensivkurs, wo ja auch schon kleine Übungen fürs Wochenbett mit dabei sind und dann aber auch der Zugang besteht für ein ganzes Jahr, also aufbauend Übungen aus dem Yoga und dann aber auch wirkliche Ganzkörper Workouts, also Full-Body-Workouts, die wirklich auch sehr fordernd sind, wo du das Gefühl danach hast, hey, ich habe auch wirklich was getan. Und das können wir dir natürlich nur ans Herz legen, genau solche Übungen, die funktionell sind, die Spaß machen und nicht so dieses typische, ich räume mal meine Matte aus und mache so ein bisschen die indische Brücke, da hat ja keiner Bock drauf und wird das auch nicht durchhalten. Und wir empfehlen auf jeden Fall, auch wenn du dann wieder in andere Sportarten einsteigen möchtest, dass du weiterhin an deiner Körpermitte mit dran bleibst. Denn auch wenn du länger mal nichts gemacht hast, wirst du den Unterschied spüren, dass dein Beckenboden wieder ein bisschen schwächer wird, dass deine Rektusdiastase vielleicht doch wieder ein bisschen sich mehr bemerkbar macht. Deswegen bleib auf jeden Fall dran und das ist auch der Grund, warum wir einen Zugang für 12 Monate haben für unseren Kurs, der danach auch individuell lang wieder verlängert werden kann. Wenn es dir um Ausdauersport geht, würde ich auf jeden Fall gucken, dass du eben diese High-Impact-Belastung meidest. Schwimmen ist super, Fahrradfahren ist super. Vielleicht auf einen Crosstrainer gehen, wenn die Rektusdiastase nicht mehr so groß ist. Das sind so Dinge, die man wirklich gut machen kann, auch so im Ausdauerbereich. Inliner fahren finde ich auch eine coole Sache, um dann einfach das Joggen vielleicht zu vermeiden. Und wenn du sagst, hey, ich brauche das aber, ich will joggen, dann hör dir auch nochmal die Podcast-Folge an zum Thema Joggen nach der Geburt. Und vielleicht wäre es da dann sinnvoll, dir auf jeden Fall auch vorher ein Pessar anpassen zu lassen, was du während des Joggen tragen kannst. Ja, und da kann ich dann auch nochmal übergehen in die Frage, die ich auch mit greifen wollte, wann mit dem Training beginnen. Ich denke, dass es eigentlich auf die Rückbildung bezogen ist, diese Frage. Aber auch für alle, die jetzt Kinderwunsch haben oder vielleicht auch schwanger sind, ne, das ist eigentlich auch der Zeitpunkt, wo du super gut beginnen kannst. Denn da sollten wir eigentlich alle schon beginnen, vor allem uns auf den Beckenboden auch zu konzentrieren, weil viele Frauen erst danach damit in Kontakt kommen. Und wenn der Beckenboden belastet wurde durch Schwangerschaft oder Geburt, ist es oft schwieriger, dran zu kommen. Also viele spüren den Beckenboden nicht richtig gut nach einer Geburt. Und wenn man das nie gelernt hat und 1/3 der Frauen haben Probleme, den Beckenboden anzusteuern oder können es nicht, dann ist das natürlich nach der Geburt noch schwieriger. Und deswegen empfehle ich immer schon vorher anzufangen und in der Schwangerschaft schon zu trainieren, damit man auch danach direkt weiß, wie das funktioniert, auch wenn man von seinem Körper vielleicht für ein paar Wochen kein Feedback bekommt. Und dann kommt es natürlich dazu, dass wir wissen, dass Beckenbodentraining in der Schwangerschaft zum einen die Geburt erleichtern kann, aber auch das Risiko senkt, langfristig an einer Inkontinenz zu erkranken. Und wir haben ja dazu eben unseren Beckenboden-Intensivkurs für die Schwangerschaft. Wir haben auch, wenn du dazu mehr Informationen haben willst, unser kostenfreies Webinar zum Thema Beckenboden in der Schwangerschaft. Hör dir das auf jeden Fall mal an. Wir verlinken dir das unten auch noch oder ich verlinke dir das später in den Shownotes. Da kannst du auch gerne mal unser kostenfreies Webinar zu angucken, dass du dazu noch mehr Informationen bekommst. Aber das ist eigentlich der Punkt, wo wir anfangen sollten. Wenn du jetzt dein Baby aber schon auf die Welt gebracht hast, dann ist es natürlich nie zu spät, mit Beckenbodentraining anzufangen. Und ich glaube, die Frage zielte darauf ab, wann soll ich denn nach der Geburt starten? Und ich würde immer empfehlen, im Wochenbett auch viel Ruhe zu halten. Also nicht viel rumzulaufen, viel zu tragen, sondern wirklich gerade in Bezug auch auf die Regeneration des Bindegewebes, dir ein bisschen Zeit zu geben zur Erholung. Heißt aber nicht, dass du nicht mit Beckenbodentraining beginnen kannst. Aber das kann man auch super gut am Anfang im Liegen machen. Und das würde ich tatsächlich schon im Wochenbett machen, so ein bisschen mit Atmung. Gucken, komme ich an meinem Beckenboden dran. Das heißt, wenn du einatmest, den Beckenboden entspannen und bei einer sanften Ausatmung den Beckenboden wieder leicht anspannen. In unserem Postpartum-Kurs hast du da auch Übungen im Wochenbett, die man schön im Liegen machen kann, auf einer Seitenlage, wo du gut Anregungen bekommst, was du schon tun kannst. Also im Wochenbett würde ich auf jeden Fall hauptsächlich im Liegen arbeiten und da schon so ein bisschen gucken, dass du wieder Kontakt zu deinem Beckenboden aufbaust und ihn so anteaserst. Und dann, wenn dann auch die Geburtsverletzungen gut abgeheilt sind, wenn ihr euch eingefunden habt, dann kannst du natürlich auch mit mehr Übungen starten. Typischerweise sagt man ja immer so 6 bis 8 Wochen nach der Geburt soll man im Rückbildungskurs starten. Das kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, wie ist die Situation, wie lief die Geburt und wie fühle ich mich und was ist auch so in meinem Außen, in meiner Außenwelt gerade los. Und bei manchen ist es dann vielleicht auch erst nach 3 Monaten so, dass sie mit dem Kurs richtig starten können. Aber auf jeden Fall kannst du dann auch nach 6 bis 8 Wochen mit intensiveren Übungen anfangen. Und da ist es so, dass du einfach gut auf deinen Körper auch hören solltest. Schaust, okay, was kann ich gut halten, auch an Beckenbodenspannung? Und was ist vielleicht auch noch zu viel? Wo komme ich vielleicht auch nicht dran oder gerate vielleicht auch dahin, dass ich die Übung nicht mehr korrekt ausführen kann? Und dann lieber einen Gang zurückschalten und wieder erstmal die anderen Übungen machen, bis du weiter voranschreiten kannst. Und sei wachsam, wenn du vor Ort einen Rückbildungskurs machst. Sei wachsam, falls du auf YouTube rumguckst. Wir kriegen immer wieder auch auf Instagram Rückmeldungen. Ich sollte Jumping Jacks in meinem Rückbildungskurs machen. Wir haben Sit-Ups gemacht und ich weiß nicht, ob das richtig ist. Also sei wachsam auch, was dir angeboten wird an Übungen, was sich für dich wirklich auch gesund anhört oder gesund anfühlt. Denn da ist auch mancher ganz schöner Quatsch unterwegs. Und ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, mit den High-Impact-Belastungen, also Springen und sowas, solltest du halt auf jeden Fall meiden. Und auch mit den Sit-Ups wäre ich vorsichtig tatsächlich. Und auch alles, was so Planks, Liegestützen, ne, wo viel Belastung auch auf den Bauch geht, das würde ich in den ersten Wochen auf jeden Fall auch meiden. Ja, und dann gehen wir mal so ein bisschen noch einen Schritt weiter. Und zwar, was ich auch immer wieder gefragt bekomme und selbst auch nach meinen Schwangerschaften festgestellt habe, sind die Veränderungen des Beckenbodens im Zyklus. Also wenn dann die Periode irgendwann wieder eintritt und ich habe es vor den Schwangerschaften nicht gespürt, aber danach schon, dass ich wirklich merke, dass es Tage gibt im Zyklus, wo sich der Beckenboden anders anfühlt. Und das ist ganz normal, weil wir in unserem Beckenbodenmuskel, aber auch in dem Gewebe, in dem Bindegewebe, was unsere Organe hält, einfach Hormonrezeptoren haben, vor allem auch Östrogenrezeptoren. Und wenn das Östrogen fällt rund um die Periode und auch einen Tag vor Eisprung oder rund um den Eisprung, dann kann man eine Beckenbodenschwäche mehr spüren. Und das ist natürlich individuell, je nach Frau, aber man spürt es einfach, dass es sich irgendwie anders anfühlt und dass sich vielleicht auch der Sport, der sich sonst wieder gut anfühlt, also ich gehe auch wieder joggen, das funktioniert alles gut bei mir, aber so rund um die Periode habe ich das Gefühl, fühlt sich gerade nicht gut an. Dann solltest du auch in dem Moment darauf hören, weil dein Gewebe es nicht gut halten kann alles. Und die Frage war, wie soll ich umgehen mit Beckenbodenschwere während der Periode? Sonst habe ich keine Beschwerden mehr. Genau, da auf den Körper hören. Also wenn du da Sport machst, dann wirklich eher ruhigere Sachen, eher auf der Matte bleiben, sei es Yoga, sei es Kräftigungsübungen wirklich für den Chor, auch wenn deine Geburt noch schon ein bisschen länger her ist. Und wenn du das spürst, auch beim Lauf, wenn du dein Baby trägst oder so, dann würde ich auch da schauen, dass du vielleicht ein Pessar für diese Zeit hast, der dein Bindegewebe so ein bisschen unterstützt. Oder dass du guckst, okay, dass du das Baby vielleicht in den Tagen nicht so viel trägst, dass du vielleicht jemand anderen hast, der das Baby trägt oder dass es mehr im Kinderwagen ist oder dass du dir da einfach ja was anderes für den Tag überlegst, aber da wirklich auf den Körper hören, weil der gibt dir das Zeichen, dass da gerade was nicht in Ordnung ist und dass du da nicht dann dir irgendwie Beschwerden machst, wo keine, vielleicht auch noch keine sind, was ja dann echt ärgerlich wäre. Ja, und dann die letzte Frage, die gestellt wurde, die ich heute auch gerne mal beantworten möchte, was auch auf Instagram immer mal wieder kommt. Reicht euer Kurs zur Rückbildung aus oder soll ich zusätzlich noch einen Rückbildungskurs belegen? Also ich kann euch sagen, unser Postpartum Beckenboden Power Intensivkurs ist mehr als ein einfacher Rückbildungskurs vor Ort. Wir haben, wie gesagt, Übungen fürs Wochenbett, aber dann haben wir 8 wohl acht Yoga-Videos wirklich für den Beckenboden speziell unterschiedliche Länge, unterschiedliche Level auch aufbauend. Wir haben fünf Full-Body-Workouts für die Rektusdiastase und den Beckenboden, was ihr wirklich gut machen könnt. Wir haben Aufklärungsvideos von mir medizinisch rund um das Thema Rektusdiastase, Beckenboden. Ihr habt unsere Community-Plattform, wo ihr uns als Expertinnen Fragen stellen könnt während des Kurses. Und es gibt auch Videos speziell für die Beckenbodenentspannung, denn auch das sollte immer ein Teil sein des Trainings. Ihr könnt auch die Workouts unterschiedlich zusammenstellen, sodass ihr unterschiedlich lange Trainings machen könnt. Da gibt es ja auch manchmal, habe ich nur eine Viertelstunde Zeit, dann habe ich vielleicht länger. Heute habe ich Lust auf Yoga, dann da habe ich mehr Lust auf Kräftigung. Da habt ihr wirklich ein sehr, sehr großes Repertoire und vor allem habt ihr einfach 12 Monate Zugriff drauf. Das heißt, ihr könnt da auch mehrfach die Woche trainieren. Und das ein ganzes Jahr lang. Es gibt ja auch, wissen wir alle, Phasen, wo es mal schwieriger ist, Zeit für sich zu finden. Und dann irgendwann geht es mal wieder gut oder man ist mal krank. Und ich weiß einfach auch aus meiner Erfahrung, bei meinem ersten habe ich den Rückbildungskurs kaum mitgemacht, weil mein Baby dann gestillt werden wollte oder einmal war es krank. Und ja, dann waren die 8 Mal auch schneller vorbei, als ich gucken konnte. Und einmal in der Woche zu trainieren ist halt auch langfristig nicht wirklich ausreichend. Deswegen unser Postpartum Beckenboden Power Intensivkurs ist mehr als ein Rückbildungskurs und reicht auf jeden Fall aus. Und wir sagen auch immer, Vor-Ort-Kurse sind super, um auch andere Mamis kennenzulernen. Und da kann man natürlich auch Babykurse machen. Oder du machst den Rückbildungskurs vor Ort und machst unseren Kurs noch. Aber der reicht in jedem Falle aus. Und auch den verlinken wir dir natürlich unten nochmal in den Shownotes. Und damit beende ich die erste Beckenboden-Sprechstunde. Ich freue mich sehr über euer Feedback und wenn ihr noch Fragen zu der Folge habt, schreibt gerne entweder unter den Posts auf Instagram diese Woche oder als Direktnachricht, auch eine E-Mail könnt ihr uns schreiben. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ihr jetzt voll motiviert startet in eure Beckenbodenreise und dran bleibt und das Ganze natürlich auch mit ganz vielen Frauen in eurer Umgebung teilt, denn ja, wir sollten auf jeden Fall uns mehr darum kümmern und das ist uns ein ganz, ganz großes Anliegen.